liebevoll in deinem Dienst, o Herr, beschäftigen wird. Diese Worte werden gesprochen von Vritasura, dessen Leben sehr interessant ist. Vritasura handelt auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht seinem natürlichen Selbst entspricht. Er handelt wie ein Dämon. Er kämpft gegen Indra, er nimmt eine gewaltige Form an, sein kicherndes Schlachtgeheul jagt die Devatas mit Angst und Schrecken. Er trampelt auf ihnen rum, vernichtet sie so und plötzlich, mitten im Kampf, hält er inne und sagt, das bin ich nicht. Ich bin kein Dämon. Ich bin kein Schlachtungeheuer. Und fängt an mit Gebeten, die zu den schönsten Gebeten im Bhagavatam gehören. Ich werde euch danach noch ein paar andere Gebete vortragen, sodass ihr in der Lage seid, diese Gebete zu schätzen und zu kosten. So, das ist irgendwie bezeichnend oder kann bezeichnet werden für einen Devotee Krishnas, der sich sein Leben anschaut und plötzlich das Gefühl kriegt, halt, das bin ich nicht. So will und kann ich nicht leben. Es ist wichtig im spirituellen Leben, immer wieder sein Leben zu betrachten, Rückblicke zu machen und sich die tiefe Frage zu stellen, ist das eigentlich das Leben, was ich mir im tiefsten Inneren wünsche? Ist das das Leben, mit dem ich mich identifizieren kann? Denke ich an Krishna? Handle ich für Krishna? Tue ich den Wünschen meines spirituellen Lebens, die ich habe, die ich hatte, als ich aufbrach, gerecht bin, sein, oder habe ich vergessen, Fragen zu stellen und vergessen, mich zu verändern? Ich habe mich ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt, in meinem eigenen Leben, in einem Buch, was manche von euch schon kennen, und sage so, schon seit meiner Kindheit mahnt eine sehnsüchtige Stimme in mir, mal lauter, mal leiser. Dann scheint sie für Monate, ja Jahre gestorben zu sein. Doch plötzlich ist sie wieder da und fragt mein Gewissen mit unmissverständlicher Eindringlichkeit, was für ein seltsames Leben führst du? Tust lauter Dinge, die wie Spiele im Sandkasten anmuten. Manchmal kommt es vor, dass ich all meine Kräfte anspanne, um ein mir gestecktes Ziel zu erreichen und arbeite fiebernd darauf zu. Doch dann, wenn es erreicht ist, erfüllt mich keine Zufriedenheit. Es liegen schon wieder Welten zwischen mir und dem Ziel. Besonders dann bedrängt mich der Gedanke, dass das eigentliche Leben, das Leben, das mich im allertiefsten Kern meines Seins interessiert, das leise und dann wieder lauter ruft, an mir vorbeigeht. Wie ein ewig Dürstender verspüre ich nur die Sehnsucht nach dem Quell des wahren Lebens, ohne ihn jemals zu erreichen. Der Drang, etwas selber erreichen zu wollen, kommt mir dann wie ein Wahn vor, der mich hindert, ein Instrument im göttlichen Plan zu werden. Und jetzt ist ein wichtiger Satz. Ich möchte mit dem Herzen und mit dem Kern meines Wesens ganz und gar im spirituellen Leben stehen. Und deswegen sitze ich in diesem Flugzeug, der Air India, das wohl nicht zufällig den Namen Nanda Singh hat, trägt. In der modernen Gesellschaft, ich meine der Gesellschaft außerhalb der Devotees, ist auch dieser Wunsch nach Authentizität ganz tief im Denken der Menschen vorhanden. Nur sehr schwache Menschen, angepasste Menschen und kulturell aufgezüchtete Roboter vergessen, diese Frage zu stellen. Ich möchte euch ein bisschen aus dem Buch Machtvoller als das Schwert von Kathleen Adams aus dem Kapitel Authentizität vorlesen. Die Diskrepanz zwischen Rolle und Sein, dem Äußeren und dem Inneren, dem aufgesetzten Selbst und dem authentischen Selbst und die Erhaltung einer Lüge klingt aus der Geschichte der Menschheit hervor wie ein Echo, das von den Wänden in einem Canyon abprallt. Die Suche nach Authentizität ist eine Gralssuche der Moderne. Sie ist das pochende Herz in den Schrift, in den Büchern von vielen Menschen. Ich möchte, weil viele von euch noch den Morgenschleier in den Augen haben, das nochmal klarer sagen. Der Autor stellt hier fest, dass ein Unterschied besteht zwischen der Rolle, die ein Mensch spielt, und dem Sein. Dass ein Unterschied besteht zwischen dem äußeren Leben, dem äußeren Handeln eines Menschen und seinen inneren Überzeugungen. Dass ein Unterschied besteht zwischen seinem aufgesetzten Selbst, das, was er nach außen zur Schau trägt, und seinem authentischen Selbst. Das habe ich viel auch bei Devotees gesehen, die sagen Mistgesellschaft und meinen damit die eigene. Handeln aber anders, als sie es sagen. Ich habe es viel bei Devotees gesehen, die sagen, ich bin Brahmachari, aber die Wünsche nach dem Haushälterleben haben. Ich habe es bei Devotees gesehen, die sagen, ich bin wahnsinnig strikt, aber die sich verschiedenste Unterhaltungen hingeben. Sehr oft ist im Leben eines Menschen, oder Devotees, die sagen, ich bin Schüler, aber die nicht zu den Vorlesungen ihres spirituellen Meisters kommen. Sehr oft ist eine Diskrepanz da zwischen dem Äußeren, dem Aufgesetzten und dem, was innerlich sie wirklich bewegt, was sie wirklich treibt im Augenblick ihres Lebens. Und in dieser Diskrepanz zu leben, kann qualvoll werden. Wie mir gestern ein Gast beim Sonntagsfest oder während des Sonntagsfests mitteilte. Ich möchte etwas sein, was ich nicht sein kann. Und das tut mich unglaublich hin und her rütteln. Diese Diskrepanz ist ein Problem, mit dem viele von uns zu tun haben. Das ist ein natürliches Problem. Ich möchte das nicht verurteilen, dieses Problem. Es ist ein Problem, was realistisch auftritt im Leben. Was aber einem ernsthaften Menschen, dem es um Authentizität geht, das heißt, der wirklich im Innersten seines Wesens ganz und gar in dem Leben stehen möchte, was ihm als vorteilhaft erscheint, diese Diskrepanz muss gelöst werden für ihn. Ich glaube, wir können uns alle an diese Diskrepanz erinnern, als wir im materiellen Leben standen und vom Krishna-Bewusstsein hörten. Ich kann mich an eine sehr sympathische Begegnung mit einem von den Devotees erinnern. Dieser Devotee hörte das, dem wurde bewusst, dass dieses Fleisch, dieses Töten von Tieren, eines der größten Sünden der Menschheit darstellt. Und den schmerzte das. Was habe ich nur gemacht, Fleisch zu essen? Vielleicht kennt ihr dieses Moment in eurem Leben, dass man plötzlich aufwacht und sich mit einem alten Verhalten, was man hatte, nicht mehr identifizieren kann. Mein Gott, wie war ich in Illusion? Ich habe ein Lebewesen getötet und ich habe meinen Körper verunreinigt mit diesem Essen und so weiter. Wie konnte ich nur? Ich dachte, das wäre gesund und für die Proteine. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern an dieses Aha-Erlebnis? So, dieser Devotee kam dann zu mir und sagte, ich habe ein Problem. Mein Problem ist folgendes. Ich arbeite bei einer Klavierstimm, Firma, also die, und wir müssen die Klaviere zusammenleimen. Also wir machen die auf und stimmen dann die Klaviere und dann leimen wir sie zusammen. Und den Leim, den wir benutzen, der ist aus Pferdeknochen und Kuhknochen. Jetzt, wo ich weiß, dass ich nicht mehr, dass ich vegetarisch sein sollte, ist das für mich ein Dilemma. Ja, wie gesagt, das musst du anscheinend lösen, oder? Ja, wie wirst du es lösen? Ja, was würdest du sagen? Hättest du gesagt, tut mir leid, da sage ich dir, das muss von dir kommen. Du solltest nicht ein Befehlsempfänger werden, sondern du sollst selber Dinge verstehen und dann das Leben umändern. Es wäre Gewalt, dir dein Leben vorzuschreiben. Du musst es selber leben. Nur nach 2 Monaten gab er das auf, weil es wirklich keinen anderen Leim gab und so weiter und so fort. Mir wurde diese Diskrepanz im eigenen Leben einmal bewusst, als ich zu einer Hochzeitsparty kam. Ich hatte von einem Onkel, ich hatte auch verstanden, dass Fleischessen Gewalt bedeutet. Und ich stand dann vor dem Buffet und suchte mir zaghaft aus der reichhaltigen Platte ein vegetarisches Mahl heraus, also Salat so zwischen den Lachs und zwischen dem Schinken herausgezerrt. Nicht? Und ich kam mir sehr, sehr widersprüchlich vor. Ich war meilenweit von dieser Gesellschaft entfernt aufgrund meiner inneren Überzeugung, aber ich handelte noch wie ein Mitglied dieser Gesellschaft. Und dann kam also mein Onkel und trieb mich in die Enge. Das fand ich nachhaltig sehr, sehr schön. Er sagte, was ist denn mit dir los? Das sind ja nur Beilagen, die du da isst. Wo sind das Herzstück des Mahles? Lachs. Und dann erzählte er Froschzunge, glaube ich nicht, aber Insektenbein. Also ich will das jetzt nicht. Er erzählte die Köstlichkeiten auf der reichhaltigen Hamburger Sündenküche oder Hexenküche, wie ich jetzt auch mal humorvoll sagen möchte. Und ich sagte, na, ich fühle mich nicht so gut, ich bin ein bisschen unruhigen Magen. Du fühlst dich sehr gut, sagt er. Du hast dich mal als eine fleischfressende Pflanze bezeichnet. Du kannst alles verdauen. Ess jetzt. Du bist auf meiner Hochzeit, du bist mein Gast. Respektiere bitte, dass ich möchte, dass du vom Besten isst. Ich kam in dieses unglaubliche Dilemma. Sollte ich jetzt mitspielen? Eine Rolle, die ich schon lange als unsaubere Rolle anerkannt hatte, oder sollte ich authentisch meinen Standpunkt vertreten, auch wenn es unbequem war? Und in einem Satchinandan Swami dauert das nicht sehr lange, dieser Kampf, aber er wird sehr heftig gekämpft. Also ich musste eine Zeit lang zucken, mir den Mund wickeln. Mein Onkel hatte Verstärkung angesammelt, weil er wusste, dass Gewalt kommen würde, wenn er mich zu sehr auf die Palme brachte. Und die Verwandten waren also da und sprachen von den Vorteilen der proteinhaltigen Kost, den Vitaminen, die da drin sind und so weiter und so fort. Und ich hatte dann den Kampf nach 2 Minuten fertig im Inneren und rief ganz laut, Fleisch ist Mord. War authentisch. Das war meine Verwirklichung. Und ich wurde hier gedrängt, eine Position zu beziehen. Also musste ich, so mein damaliges Verständnis, diese authentische Position beziehen. Denn meine Logik war, ich kann doch nicht in einer Lüge leben. Ich kann doch nicht einfach jetzt, die legten es ja darauf an, die wussten ja, der geht den Weg der großen weißen Wolke. Nicht? Also der schwebt über die Berge und der gesellschaftlichen Konvention hinweg, das ist so und so eine Lebensrichtung. Also, und die wollten jetzt das drauf ankommen lassen und mich in die fordern. Heute hätte ich das anders gelöst. Ich hätte nicht so ein Eklat gemacht und wäre wahrscheinlich auch nicht genauso unvergesslich in die Geschichte der Familientradition eingegangen, wie an diesem Hochzeitstag. Ich hätte es versucht, mit mehr Feingefühl zu machen. Aber Heute, 25 Jahre später, sitze ich hier und gebe eine Vorlesung über Authentizität, womit ich sowohl Motivierendes sagen möchte für den eigenen Aufbruch in diese Richtung hin, wie auch vielleicht hoffe, einige von euch heute geistig zu erreichen und zum Nachdenken zu bringen. So, was denkt ihr dazu? Ist es gut, authentisch zu sein? Ist es gut, nach den eigenen Überzeugungen zu leben? Oder ist es besser, sich vielleicht nach der Gesellschaft, der Umgebung zu richten? Gibt es vielleicht noch Dinge, die dazwischen sind? Habt ihr mal über das Thema nachgedacht? Vielleicht habt ihr nicht ganz, sagen wir mal, habt ihr vielleicht, denkt ihr nach über solche Themen oder zieht ihr es vor, lieber nicht darüber nachzudenken, weil sie auch unbequeme Fragen auflösen können? Wie ist das bei euch? Oder macht ihr es wie ich es meistens mache? Ich denke, es dauert lange Zeit, bis ich so ein Thema verbalisiere und formuliere in meinem Leben. Ich denke sehr oft sehr intuitiv darüber nach und handle, wie ich mich fühle. Ich bin kein Intellektueller, der nicht laufend Dinge thematisiert, der aber sehr auf seine Intuition achtet und sie versucht zu prüfen anhand des virtuellen Wissens, was er bekommt. Wie geht ihr an diese Fragen rein? Meine Frage ist, ist es wichtig, authentisch zu sein? So wie ich weiß, was richtig ist, in dem Augenblick ist es für mich sehr wichtig, danach zu handeln, denn sonst wird man unzufrieden. Niemanden vom Kopf stoßen vielleicht. So. Dennoch, wir können die äußere Welt nicht ablehnen. Wir müssen darauf achten, sie nicht vom Kopf zu stoßen. Ist das, ja. Guter Wasserverbot. Ja. Hier kommt eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin sehr froh, dass ihr so tief nachdenkt. Ja, authentisch wem gegenüber? Meinem Selbst, was ich vielleicht theoretisch verstanden habe? Oder wo ich gerade bin vielleicht? Gute Wahrheit, ich muss dir verraten, diese Frage bildet den Kern meiner Vorlesung. Jetzt sammeln wir Fragen und Gedanken dazu. Thorsten? Mensch, sagt Thorsten, wir sind doch auf dem Weg der Selbstverwirklichung. Wir müssen doch zu unserem Selbst stehen, auch wenn es weh tut. Und dass es gut ist, diese Sache. Gut, ich glaube, ich gehe noch ein. Ja. Hier ist ein anderer Wortbeitrag, wenn ich authentisch lebe, beziehungsweise das versucht habe, habe ich ein bisschen von meiner Freiheit, meiner spirituellen Freiheit eingesetzt vielleicht und auch erfahren. Gut. Ich möchte jetzt die Frage gerne stellen, wenn es um die Frage geht, authentisch zu sein, das heißt zu seinem Wesen vorzudringen, ist die Frage, welches Wesen? Ein Professor, mit dem ich einmal diskutierte, sagte, es scheint mir, dass Sie ein vielschichtiges Menschenbild haben. Und das, dieses vielschichtige Menschenbild, es ist so. Ein Teil zum Beispiel, lasst uns einen Devotee sehen, findet große Freude daran, einmal alleine auf der Bank an der Talsperre zu sitzen und zu sehen, wie weiße Schwäne auf dem See landen und dort zwitschern. Puh, endlich mal Ruhe, keiner um mich herum. Das fühlt sich sehr nach etwas Eigenem, Ureigenen an, nicht dieses Bedürfnis. Ein anderer Teil unserer Persönlichkeit ist sehr interessiert an einem guten Film. Wenn wir in dem Film sitzen, können wir es nicht leugnen. Wir sind ganz dabei. Nicht? Wir haben in unserem Seminar einen westlichen Film gesehen und am Ende sagte mir der Devotee, also als ich morgens chantete, sah ich also diese Szene, wie dieses blöde Schiff unterging, mit voller Kraft. Nicht? Und der war ganz involviert dabei, der schätzte das. Nicht? Ich weiß nicht, wie es euch ging, als wir das sahen. Nicht? Wir alle, festhalten hier. Was so, was da sitzt. Wir waren da ganz bei der Sache. Mir ist das auch so gegangen, also wie das da unterging. Vorsicht, Vorsicht, habe ich geschrien. Und so weiter. Eine andere Stimmung in uns, eine andere Seite in uns ist vielleicht ein Intellektueller. Ich schaue mir doch keine blöden Kami-Filme an, Mensch. Das haben wir hinter uns gebracht. Eine andere Seite in uns ist der Musiker. Hier kommt zum Beispiel ein zweiter Robert Plant, oder wie heißt der, Jimmy Page, langsam an die Oberfläche der Musikgeschichte, der deutschen Musikgeschichte, bahnt sich ran, nicht? Klampft auf seiner E-Gitarre herum, in schönen Melodien. Wenn wir fragen, was das Selbst ist, so sehen wir in der Sanskrit- Literatur, der Philosophie, ein sehr interessantes, vielschichtiges Menschenbild. Es ist zunächst einmal der, der gerne isst und der da hungrig ist und seinen Hunger durch Essen erfüllt. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr wirklich hungrig seid und wirklich, da muss etwas kommen in eurem Leben, was diesen Hunger zufriedenstellt. Man nennt das Anamaya, da ist ein Selbst. Da ist das andere, die Vigya, die Pranamaya, nicht? Ein Mensch, der in Tätigkeiten drin ist. Manche von euch richten jetzt ihre Wohnungen ein und zimmern und schmirgeln und hämmern und gehen da ganz rein und merken plötzlich diese Tätigkeitsperson. Dann ist wieder ein anderes Mal in unserem Leben vielleicht der Denker da, der sich zurückzieht und ein gutes Buch liest, der das Bhagavatam analysiert und der Spaß an einer Vorlesung hat. Ein anderes Mal ist also selbst eine gute Vorlesung eine exquisite Tortur, weil man so viel zu tun hat und so alles in einem Fieber den Tätigkeiten entgegen. Das kennt ihr vielleicht. Und dann gibt es der Vijnana, der Mensch, der nach Selbstverwirklichung strebt, also nach der die Ebene, wo es einem um das Selbst geht, getrennt von dem Körper und dem Geist. Und dann gibt es die Anandamaya-Ebene, wo es einem um Selbstverwirklichung geht, in dem Sinne, dass man sich als ein Teil, ein glückseliges Teil von Krishna sieht. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur gab einmal das Beispiel von einer Zwiebel. Genauso wie sich unterschiedliche Zwiebelschichten um den Zwiebelkern bilden, so tun sich auch diese verschiedenen Ebenen, die ich eben philosophisch benannt habe und davor mehr so aus dem Erfahrungsbereich, um den Wesenskern, den spirituellen Wesenskern oder die Seele bilden. Und wenn wir die Frage nach Authentizität stellen, dann müssen wir unbedingt fragen, was ist denn das Selbst? Was bin ich denn im Selbst? Nun, auch hier antwortet die Sanskrit-Literatur, wenn sie das Selbst beschreibt, vielschichtig. Es kann verschiedene Dinge bedeuten. Atma, das Sanskrit-Wort, so übersetzt es Prabhupada, kann manchmal bedeuten die Seele, manchmal der Körper und manchmal der Geist. Gleiche Wort, Selbst, wird also für verschiedene Schichten unserer Persönlichkeit benutzt. So kommen wir also wieder auf die Frage zurück, die unser Bhutavasa Prabhu heute Morgen stellte. Welches Selbst? Was verwirklichen? Nun, hier ist jetzt eine wichtige Frage, die ich euch stellen möchte. Dort, wo ihr eure Energie reinstellt, dort werdet ihr Erfolge erreichen. Wenn ihr eure Energie in, sagen wir mal, in wirtschaftlichen Fortschritt hineinsteckt, der sich um das Wohl des Körpers und der Position in dieser Welt kümmert, werdet ihr da wahrscheinlich Fortschritte machen. Nicht? Es gibt jetzt es gibt die Vodis, die sind sehr geschäftlich aktiv, verdienen 20.000 Mark in der Woche, die tun da aber auch ihre Energie reinsetzen. Die sind sehr, fahren viel, bauen einen Kundenstamm auf und so weiter. Wenn wir eure Energie, sagen wir mal, in eure musikalische Perfektion hineingibt, werdet ihr dort Vollkommenheit erreichen. Auch als Devotees gibt welche, die üben unglaublich Medanga. Nicht? Nitai Gunamani kann bestimmt schon 51 Schläge oder noch nicht? 30? Ja, gar nicht so viel. Also du bist dann kein gutes Beispiel, aber es gibt für das. Aber es gibt welche, die üben Medangas und man kann da, wie viele Schläge kann man da lernen? Also über 1000? Ja. Jetzt, wo du den Stichnamen Gaura Shiromani sagst und Medanga spielen, fällt mir auf, dass er mir mal sagt, dass Bablu kenne 3000 Medanga-Schläge. Also um da reinzugehen, musst du wirklich deine Energie dahin tun. Dann wirst du ein Medanga-Musiker. 3000, stell dir das mal vor. Da gibt es also Nuancen, da klickt man so rauf, peng. Aber das ist leicht anders, wenn man dann peng peng macht und so weiter. Nicht? Dort, wo du deine Energie hin tust, wirst du erfolgreich werden. Manche von uns essen sehr gut und viel und man sieht das dann auch an, dass also neue Dhotis gekauft werden müssen, um die Leibesfülle noch einzufangen, nicht? Und Dhoti ist eigentlich erweiterungsfähig. Nicht? Also das, wo du deine Energie hinstellst, dort wirst du zu einer Entwicklung kommen. Wenn du dir die Frage nach Authentizität stellst, musst du dir die Frage stellen, auf welcher Ebene willst du dich verwirklichen? Nun, der Fehler der Vergangenheit in unserer Bewegung war, eines unserer Fehler, dass wir sehr viel auf diese rein spirituelle Entwicklung Wert gelegt haben, unter Ausschluss von allen anderen Ebenen, die real vorhanden sind im Leben. Deswegen, weil das also ganz links war der Pendel, nur Seele, alles andere ist Maya. Nicht? Ich hatte einmal in einer Vorlesung unter Professoren gesagt, wie abgehoben wir damals waren, wenn wir zum Beispiel nur zum Sagen, ich ging im Winter ohne Schuhe. Warum? Ich bin doch nicht der Körper. Es ging auch gut, weil ich eine kraftvolle, dynamische Durchblutung damals hatte. Nicht? Wenn wir zum Beispiel U-Bahn fuhren, S-Bahn fuhren, haben wir nicht Karten eingelöst. Weil wir gesagt haben, die S-Bahn gehört Krishna. Also ich habe das vehement debattiert. Zu der damaligen Zeit, wir waren so authentisch auf dieser Ebene, will ich mal sagen, dass ich will das jetzt schon überspitzt vor, weil ich denke, es war fehlerhaft. Ich zum Beispiel kann mich erinnern an Szenen, wo ich auf der Mönckebergstraße stand in Hamburg und gepredigt habe zu 200 total agitierten Hamburgern. Ich habe ihnen gesagt, ihr seid Hühnchenvertilger, eingedeckt in die dicken Mantel der Unwissenheit und so weiter und so fort. Wir haben das nur aus spiritueller Sicht gesehen, aus unserer Sicht, sagen wir mal auch nur spezifisch aus unserer Sicht und haben somit doch sehr unausgewogen vielleicht gewirkt, kann ich mal ganz höflich sagen. Jetzt ist es so, dass viele Devotees, unsere Bewegung ist soziologisch unglaublich sensibel, das nicht mehr so sehen kann und ich finde zu Recht nicht mehr so sehen kann, aber in ein anderes Extrem hineingeht. Uhu, absetzen muss man sich den modernen Jargon spricht, je nachdem wie intellektuell die Devotees veranlagt sind, so sind sie gut darin, den zu formulieren oder nicht zu formulieren. Bhaktivinoda Thakur erklärt uns, dass es ganz, ganz wichtig ist, alle diese, auf allen diesen verschiedenen Ebenen des Atma, des Selbstes, authentisch zu sein. Wenn wir eine davon negieren, werden wir, selbst wenn wir uns bemühen, ganz und gar spirituell zu sein, zu Fall kommen. Mir hat mein Arzt, Dr. Naram, der die Elite der Spiritualisten von Indien behandelt, etwas Trauriges erzählt. Er hat gesagt, viele der Gurus, er meint jetzt nicht die ISKCON-Gurus, auch von den ISKCON-Gurus trifft das vielleicht auch zu auf einige, aber viele der Gurus sind unglaublich krank, weil sie sich zu harte Entsagungen auferlegen. Sie sagen, ich bin spirituelle Seele. Manche von denen trinken nur Milch und haben Magengeschwüre. Andere zum Beispiel trinken den Urin, das ist eine ayurvedische Anwendung, keine Angst jetzt kriegen, nicht? Aber das ist nicht für jedermann geeignet. Das kann unglaubliche Krankheiten bringen, wenn man das nicht wohl dosiert und mit 1000 Wenn und Abers umgeben, dann anwendet. Nicht? Hatte mir gesagt, von einer großen Asketin, die total gelobt wird in Indien, in den Zeitungen und die negiert dermaßen ihren Körper, die ist so krank, dass sie sich nur noch auf Willpower zurechtet. Die ist so machtvoll, die setzt sich in den Dschungel, spricht ein Mantra und es sind 5 Tiger um sie herum. Schnurren und fühlen sich wohl, wir sind bei der Schwester angelangt. Er hat das gesehen. Sie sitzt da, schum, 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 und dann kommen die Tiger aus dem Unterholz gebrochen, sehen sie und werden zu Siamkatzen, nennt man die Siamkatzen, Alice? Siamkatzen, ne? Zu Siamkatzen. Aber wenn sie ihn besucht, dann merkt er am Puls, dass sie nahezu am Umkippen ist, weil die so eine Entsagung praktiziert. Also nur jeden Vollmond eine halbe Kartoffel oder so, ich weiß jetzt nicht genau, nicht? Dass sie, und sie ist innerlich aufgewühlt und aufgerührt, weil der Körper so krank ist. Sie muss das aufrechterhalten, denkt sie. Denn wenn sie jetzt davon abgeht, von ihren Entsagungen, dann werden die Raubkatzen sie eines Tages fressen, weil sie nicht mehr die Power hat, die in den Schach zu halten und so weiter. Nun, sie ist besorgt, innerlich. Wie soll das weitergehen? So Bhaktivinoda Thakur warnt davor, dass man nur eine Ebene, das war jetzt die asketische Ebene, verwirklicht und die anderen unverwirklicht lässt. Und ich glaube, ihr habt in diesem Zusammenhang schon ausreichend viel Vorlesung von mir gehört, um euch daran zu erinnern. Wenn nicht, könnt ihr die Votis befragen, die in solchen Vorlesungen dabei gewesen sind und das verstanden haben, diese Thematik. Es werden grundsätzlich vier Bereiche gegeben. Der soziale Bereich, der emotionale Bereich, der physische Bereich und dann der spirituelle. Doch es ist, wenn wir uns um Selbstverwirklichung bemühen, eine große Frage, wo wollen wir unseren Schwerpunkt drauf setzen und was wollen wir dazu tun in unserem Leben? Das Beispiel von Vritasura, von dem wir heute Texte lesen, ist, das macht das Bhagavatam zu einer besonderen Schrift. Er war ein großer König, er hatte eine unglaubliche Kraft, aber er merkte oder er wurde sich bewusst, dass er das nicht sein will. Er will da nicht Power legen und er betet dann: O mein Herr, Quelle aller Gelegenheiten, ich wünsche mir nicht auf Dhruvaloka, auf den himmlischen Planeten oder auf dem Planeten, auf dem Brahma residiert, zu genießen. Und ich möchte auch nicht der höchste Herrscher über alle irdischen Planeten oder über die niederen Planetensysteme sein. Weder wünsche ich mir, ein Meister der mystischen Yogakräfte zu sein, noch wünsche ich mir Befreiung, wenn ich dafür deine Lotusfüße aufgeben muss. Und jetzt, hört bitte, das ist so viel Liebe, die hier drin ist. O lotusäugiger Herr, so wie junge Vögel, denen noch keine Flügel gewachsen sind, stets nach ihrer Mutter Ausschau halten, die zurückkehrt und sie füttert. So wie kleine Kälber, die mit Stricken gefesselt sind, sehnsüchtig die Zeit des Melkens erwarten, zu der ihnen erlaubt wird, die Milch ihrer Mutter zu trinken. Und so wie eine bekümmerte Frau, deren Ehemann unterwegs ist, sich immer danach sehnt, dass er zurückkehrt und ihr in jeder Hinsicht Freude bereiten ihr in jeder Hinsicht Freude bereiten wird, so sehne ich mich immer nach der Gelegenheit, dir direkten Dienst darbringen zu dürfen. Ist nicht wunderschön? Der Vogel hat zur Mama schon eine Beziehung. Es ist aber noch nicht so intensiv wie das Kalb zur Kuhmutter. Und die Steigerung ist schließlich die Ehefrau, die also nur die vielleicht ein Jahr wartet und dann zurück auf ihren Mann wartet. Nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, als die Soldaten, die verschollen waren, die deutschen Soldaten aus dem Krieg zurückkamen, hatten ihre Frauen zum Teil für ein halbes Jahr auf sie gewartet. Und ist klar, in der Nacht ihrer Begegnung wurden dann die Kinder gezeugt, wir die Nachkriegsgeneration. Ich bin auch aus so einer Nacht hervorgegangen. Das ist klar, war die Sehnsucht der Frau so sehr nach dem Ehemann ist. Nicht? Und auf diese, sie sich so verzehrt in liebevollen Gedanken nach vertrauter Gemeinschaft mit ihm. Weil sie verzehrt sich richtig danach. So, das ist eine wichtige Frage, die wir stellen müssen. Auf welcher Ebene wollen wir wirklich, welcher Ebene wollen wir Energie geben? Denn von all den verschiedenen Ebenen, die wir haben und entwickeln, unsere emotionale, unsere soziale Seite und so weiter, muss ja eine Person schließlich die vorherrschende Person sein. Genauso wie in diesem Körper. Wisst ihr, dass ihr in diesem Körper in einem Vielvölkerstaat lebt? Da gibt es aber eine Seele, die sagt, ich, Adi Sheikh. Das ist nicht, dass eine Seele sagt, ich die Leber. Nicht? Es gibt viele Lebewesen in Adi Sheikh Prabhus Leber. Nicht? Aber, und es gibt viele im Herzbereich, also überall. Nicht? Aber eine sagt schließlich, ich hier und ich residiere in Golokadam und ich baue eine Wohnung aus oder was immer man gerade tut. Nicht? Also eine von all den vielen Selbsten, die wir haben, muss ja eine sagen, müssen wir ja zu eine sagen, das bin ich jetzt. Dann sind wir ja verrückt, nicht? Mit tausend verschiedenen gleichstarken Identitätsbegriffen. Nicht? Stimmt, wir sind dies, wir sind das, wir sind jenes. Wir sind ein Intellektueller, wir sind ein komplizierter Westler, wir sind ein Liebender, wir sind ein Abenteurer, wir sind ein was auch immer. Aber wir müssen sehen, was wir, zu wo wir am meisten stehen. Ein Devoti Krishnas, also das sagt, ich bin ein Diener Krishna. Das ist seine Identität, seine Hauptidentität. Und aus dieser Definition, wo man sich um das Wichtigste kümmert, ergeben sich dann ein ganz interessantes Verhalten, was den anderen Ebenen auch gerecht wird, aber aus dieser Perspektive heraus. Was ich damit meine ist, dass ein Devotee sich anders mit den Schichten beschäftigt, die er hat, als ein Nicht-Devotee. Narottamdas Thakur sagt das sehr schön. Er spricht von seiner bedingten Seite. Die sechs Feinde, Lust, Zorn, Gier, Illusion, Stolz und Neid. Und die fünf Sinne, der Sehsinn, der Gehörsinn, der Geruchssinn, der Geschmackssinn und der, wie sagt man, Sense of Touch, Tastsinn, danke. All diese residieren in meinem Körper und ich bin leider nicht in der Lage, sie zu kontrollieren. Obwohl ich wiederholt darüber höre und es auch verstehe, dass man Krishna mit allen Sinnen dienen sollte, kann ich diese Tatsache trotzdem nicht akzeptieren mit fester Entschlossenheit. Er spricht davon, was wir, glaube ich, alle als Devoti merken, dass wir ein bestimmtes Ideal hören, beschäftige deine Sinne in Krishnas Dienst, aber geht einfach nicht. Sinne sind zu stark. Unsere Neigungen sind zu stark. Kennt ihr diese? Der christlichen, ich weiß nicht, ob das in der Bibel steht oder wo sonst, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Halleluja. Kennt ihr diesen Schlucker? Ne? Das ist eine Tatsache, die gibt es in allen Traditionen. Wird die ausgedrückt hier. Und jetzt ist aber interessant, wie jetzt Narottamdas Thakur damit umgeht. Er sagt, ich werde Lust, Zorn und Gier und Illusion und Stolz an ihrem, also ich muss es nochmal sagen. And pride in the proper places. Ich werde Lust, Zorn, Gier, Illusion, Neid und Stolz an ihrem richtigen Ort einsetzen. Auf diese Weise werde ich die Feinde besiegen und ich werde mit Ekstase in meinem Herzen Govinda ohne Schwierigkeit verehren. Er spricht also davon, diese Neigungen, die einem vielleicht gefährlich werden, zu engagieren. Ich werde meine Lust darin beschäftigen, begierig zu sein, Krishna zu dienen. Ich werde meinen Zorn benutzen, gegen diejenigen zu sein, die neidisch sind auf die Devotees. Ich werde gierig sein, die Themen von Hari in der Gemeinschaft von Devotees zu hören. Ich werde in Illusion verfallen, wenn ich nicht meinen verehrenswerten Herrn erreiche. Und ich werde mich stolz fühlen, wenn ich die Herrlichkeiten Krishnas chante. Auf diese Weise werde ich sie, diese Neigung, in ihren respektiven Pflichten. Viele Devotees in der Vergangenheit haben Vollkommenheit erlangt in ihrem Leben, indem sie die anderen Schichten ihres Selbstes im Dienste ihres im Dienste des Devotee-Daseins beschäftigt haben und so eine Transformation erreicht haben, die nice ist. Es gab zum Beispiel mal einen Devotee, der war unglaublich interessiert am Prasadam-Essen. Also unglaublich. Und der konnte eigentlich nur Prasadam essen im Krishna-Bewusstsein. Der aß dann Prasadam, wurde dick und kriegte, wie nennt man das, Mitesser, Pickeln, Milch und wurde schwer und immer schwerer. Aber das war alles, was er tun konnte. Und Prabhupada sagte, das ist in Ordnung. Beschäftigte die Lust im hingebungsvollen Dienste, zumindest nicht. Aber eines musst du tun. Du kannst den ganzen Tag schlafen, nachdem du so viel gegessen hast. Kein Problem. Aber du musst 16 Runden am Tage spenden. Ohne Fehler. Das reicht schon. Nicht? Viele Devotees, wir sind westliche Menschen, sehr angehaftet. Manche von uns sind schon mehrere Male, haben den Anlauf ins spirituelle Leben gemacht und machen jetzt aufs Neueste, nach Neuem. Andere sind vielleicht das erste Mal dabei, eine solche Bemühung zu machen, zu Krishna oder Gott zu verehren in dieser reinen Form. Ganz gleich, auf welcher Stufe das ist, wir müssen oder wir haben die Chance, unsere Sinne in Krishnas Dienst zu beschäftigen. Wenn du ein freudiger Mensch bist, der es feiern liebt, versuch deinen Platz im Kirtan zu finden. Nicht? Wenn du ein Mensch bist, der Literatur gerne liest, dann liest dir die alle Bücher durch, an die du deine klebrigen Hände kriegen kannst. Wenn du ein Mensch bist, der es liebt, Gemeinschaft zu pflegen und was zu unternehmen, hab mit Devotees Gemeinschaft, mit denen du ein spirituelles Abenteuer unternimmst. Das habe ich zum Beispiel an einer Stelle erkannt. Mein Leben bis, also 25 Jahre meines Lebens waren so strikt, ihr könnt euch keine Vorstellung machen. Aber ich merkte, da ist noch der Abenteurer, der schreit, der will was erleben. Also bringen wir den zu Muktinath hoch. Da kann der an Lawinen vorbeilaufen und sich freuen, nicht in der Lawine unterzukommen. Da kann der baden in eiskalten Flüssen, dass ihm der Kopf fast verspringt und er vor Wunde schreit, das gibt's nicht und so weiter. Da kann der das erleben in auf spirituelle Art und Weise. Wenn ihr versucht, diese verschiedenen Schichten des Selbstes zu ignorieren, werden die und die Grabplatte des Vergessens darauf zu tun, werden die wie Zombies, die aus einem Grabe herauskriechen, in hässlicher Form irgendwann einmal in eurem Leben herausgekrochen kommen. Aber wenn ihr sie nicht von der Perspektive der Selbstverwirklichung einsetzt, werdet ihr wieder in den Strudel Mayas zurückkommen. Deswegen können wir es lernen, sie aus der Perspektive unseres authentischen Selbstes, unseres Hauptselbstes, würde ich jetzt mal sagen. Wer die Vorlesung erst jetzt hört, wird mit dem Begriff nichts anfangen können, aber wenn ihr ein bisschen zurückgeht, sprachen wir von diesem vielschichtigen Begriff des Atma-Begriffs. Wenn wir es wirklich von der Perspektive unseres Hauptselbstes angehen, dann werden wir sie läutern können. Gut, das ist, was ich zu diesem Thema sagen möchte. Vergebt mir die etwas unvollkommene Darstellung. Das ist das erste Mal, dass ich zu diesem Thema in dieser Weise, also in dieser Art spreche. Natürlich sind manche Ideen schon vorher, auch keine neuen Ideen, also manche Punkte schon vorher gefallen worden, aber ich wollte das alles mal so zusammenbringen und bin jetzt natürlich sehr gespannt, ob ich euch geistig erreicht habe, ob ihr mitgedacht habt oder ob es vielleicht nicht in der Vermittlung mir nicht gelungen ist, euch zu erreichen. Und B, wenn ja, ob ihr noch weitergehende Fragen habt zu diesem Thema. Thorsten? Versorgen muss, ja, und im Gleichgewicht. Mhm. Ja. Lord Chaitanya, es geht darum, wie kann man ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Ebenen herstellen, sodass man nicht aus dem Lot kommt und vielleicht auf einer Seite so erhebliche Defizite hat, dass das auch die spirituelle Seite beeinträchtigt. Lord Chaitanyas Bewegung ist eine Bewegung, die besonders geeignet ist für uns gefallene Kali-Yuga-Residenten. Es ist eine Bewegung, die von vornherein diese Thematik angeht, indem es möglich ist, all die Ebenen, die es gibt, auf von der Ebene, wie soll ich mich ausdrücken, der Selbstverwirklichung oder des Krishna-Bewusstseins zu versorgen. Das ist die Aufgabe einer jeden Kultur, dass sie einfach die verschiedenen Ebenen des Menschen entsprechend des Hauptzieles dieser Kultur versorgt. Zum Beispiel eine materialistische Kultur hat Unterhaltung, die darauf basiert, ja, zum Beispiel, da schwebt überall der Hauptwert dieser Kultur mit rein, Sexualität. Ne? Unsere materialistische Kultur hat sich aufgebaut um diese Hauptfreude des materiellen Lebens, die Sexualität. Und das kommt wieder in den Liedern, in den Gemälden wirst du darauf stoßen. Du wirst in der Nahrungsmittel, da gibt es die schönen Bullpills, nicht? Die kann man richtig, da wird ein Mann unglaublich powerful. Nicht? Es ist überall da, wenn du mal schaust, wirst du früher oder später darauf kommen. Nicht? So bei der Kultur des Krishna-Bewusstseins geht es um die Zufriedenstellung Krishnas. Und die wirst du auf allen Ebenen finden, in der Unterhaltung, zum Beispiel in den Gedichten, Lalita Madhava, Vidakta Madhava, in der Musik, in der, wie soll ich mich ausdrücken, Kunst, in dem Essen. Aber an dieser, genau dieser Stelle ist das große Manko unserer Bewegung da. Wir haben diese Kultur noch nicht richtig ausgegraben. Wir sind zu jung. Uns gibt es erst sind wir jetzt 30 Jahre im Westen oder 35. Wir sind da zu jung. Wir haben diese kulturellen Sachen noch nicht. So siehst du zum Beispiel, dass viele unserer Haushälter wünschen sich, gute Filme zu sehen. Aber diese langweiligen ITV-Sachen, nicht, die man, wo man schon nach einer Minute weiß, wie das ausgeht, das Stück, nicht, das kann einen nicht zufriedenstellen, wenn man so ein komplizierter Westler ist. Nicht? Ich habe einmal zu Gaurav Bhavani gesagt, Gaurav Bhavani, ich schmachte nach einem guten Video. Bitte, du bist hier für die Videothek zu verantworten. Was hat uns im Jahr das Madhvacharya sehen? Habe ich schon gesehen. Noch ein guter Video. The World of Hare Krishna, Teil 1, Teil 2. Nee, das ist jetzt die Propaganda. Die mache ich selber den ganzen Tag. Was einen im Kern berührt. Ja, also Sitas Hochzeit vielleicht. Ah, das kenne ich schon 5-mal. Ich kann das auswendig daher sagen, die Dialoge. Ne? Oder hier der gute Film von hier, der Animated Ramayan von den Japanern, der ist noch gerade erlaubt. Ach, der ist zu flach für mich. So weiter. Nicht? Ihr kennt diese Situation. Das ist ein echtes Problem. Also, dann gehen wir eine Stufe weiter und fragen Adi Shesh. Ja, also, wo sollst du denn, welches Thema denn? Reinkarnation? Und so weiter, nicht? Und dann, Adi Shesh und ich sind Freunde, sonst kann man, er wird zwar sauer auf mich sein, aber es wird unsere Freundschaft nicht zerstören. Nicht, also, und so weiter. Ja, zeig doch mal her, was da gibt. Und dann guckt man sich das an und dann, ja, gute Filmeinstellung. Ja, die Thematik gut, aber die drei Leben Maharaj Bharatas, das will das Film, das Filmseele sehen. Nicht einen guten Mahabharata, wo das Drama Karma erstmal endlich rausgestellt wird. Nicht? Dass der ein Bruder war, der gegen seine Brüder ankämpfen musste und das die ganze Zeit wusste. Wie es ihn inwendig zerrissen hat, wie eine Bande von Löwen, die das muss, dieser Konflikt, den wollen wir sehen auf der Filmleinwand. Nicht? Also wir sind da eben in einem Dilemma. Flock macht doch. Dieses Dilemma kann man nur auf individuelle Weise lösen. Am besten ist, du baust ein Filmkino auf in dir und drehst deine eigenen Stücke. Das mache ich seit 10 Jahren und das geht unglaublich gut. In der Fantasie kannst du alles machen, aber wie gesagt, das ist nicht allen gegeben, so eine bunte Fantasie. Nicht? Ich habe schon Filme gedreht. Also wenn man die würden 500 Billiarden deutsche Mark kosten in der Realisation. Nicht? Und ich werde deswegen, weil mir das sehr klar ist, ein Seminar anbieten, aber ich werde es nur in der Schweiz anbieten. Das heißt, es geht ja über Meditation im Krishna-Bewusstsein. Denn unsere Tradition weiß von dieser Sache und gibt uns gute Hilfestellung, wie wir diesen Bereich, inneren Bereich, realisieren können. So gibt es also die Möglichkeit, immer noch, wenn wir die Kultur noch nicht haben, gibt es die Möglichkeit, etwas zu dedicaten. Das ist die zweite Möglichkeit, dass wir etwas nehmen und es in Einklang mit Krishna machen. Es gibt zum Beispiel diesen Film Audrey Rose, den wir gesehen haben, viele von uns gesehen haben. Es geht um Reinkarnation. Der ist zwar nur mit einem kleinen Etat gedreht worden, gehört zur B-Klasse, ist aber auch ganz spannend, oder? Oder nicht so? Es geht besser, ne? Es gibt bessere Darstellungen. Ist ganz interessant, man kann ihn sich mal anschauen. Also richtig schlecht ist er nicht, aber richtig gut ist er. B-Class-Movie halt, nicht? Tut mir leid, ich habe jetzt ein bisschen das nur anhand des Films. Es ist ja um Gottes Willen nicht so, dass jeder von uns da. Das ist ja nicht das Hauptthema. Ich habe nur ein Beispiel rausgreifen können. Ihr müsst das auf die anderen Dinge machen. Wie ich es persönlich mache, ist in meinem spirituellen Leben, ich sehe einfach meine Bedürfnisse und erfüllen die im Krishna-Bewusstsein. Aber wir sind halt Sannyasis. Wir können diese Disziplin im Geiste, wir müssen die aufbringen, sonst sind wir keine, ist dieser Lebensstand nicht, ist der verfrüht angenommen oder ist man nicht authentisch da drin. Ich kann deswegen nur euch empfehlen als Sannyasi, das ist, was ich mache. Ich versuche zu erkennen und ich sehe, manchmal muss ich was lesen, dann lese ich halt diese Mahabharata-Geschichten. Ja, und stell mir das in der Imagination vor, wie das gewesen ist. Nicht? Manchmal muss man was Interessantes essen. Ich versuche jetzt eine Pipeline zum Gorvadan zu bauen, wo die Gorvadan-Suites beliefert werden können. Nicht? Oder vielleicht jemanden zu inspirieren, die zu machen. Also ich scherze, so schlimm ist das nicht. Es gibt ja, Manjulali kann auch wunderbare Sachen kochen. Mich fragt man Manjulali. Ach, Krishna. Immer nur Khichdi von morgens bis abends. Nicht. Muss man einfach sehen, wie man das in Krishna-Bewusstsein in Einklang bringt. Ich möchte euch bitten, wir haben jetzt 9 Uhr. Ich glaube, Adi Shesh hatte noch eine Frage. Oder hat sich die. Gut. Oder neu definiert und so weiter. Sehr schön, dass du das ansprichst. Mein eigenes Verständnis hiervon ist, dass hier ein Bereich ist, der zum privaten Bereich des Einzelnen gehört. Ich glaube, dass wir als Bewegung ein Ideal geben können, die 4 regulierenden Prinzipien, und das auch, das kann man ja auch begründen, warum es ein Ideal darstellt. Ich denke, dass wir aber als Bewegung auch sagen müssen, jeder muss auf seine Weise diesem Ideal näher kommen. Ich glaube, wir können nicht das Ideal jetzt sagen, okay, macht jetzt 80% der Haushälterschaft, definiert dieses Prinzip neu, nicht im Umgang. Deswegen lasst uns sagen, wir stehen ein für 3 regulierende Prinzipien. Ich denke, wir sollten sagen, hier ist ein Ideal, was alle, die zu Krishna kommen möchten, versuchen anzustreben, nämlich die Anhaftung an das materielle Leben zu reduzieren und die Anhaftung an Krishna zu vergrößern. Und selbst wenn einer nicht das Ideal ausführt, ist er doch als Devoti anzusehen. Wir sollten keine Diskrepanz schaffen. Krishna sagt das ja in der Bhagavad Gita, diese sehr liberale Sicht, sagt er, auch wenn jemand auf dem Pfad zu Fall kommt, wenn er auf der richtigen Richtung geht, ist er als Heiliger zu betrachten. Wenn jetzt ein Haushälter aus seiner momentanen Situation heraus vielleicht nicht diesem Ideal entsprechen kann zu jeder Zeit, finde ich, sollte er im privaten Bereich damit umgehen, in Absprache mit seiner Frau natürlich, dass da nicht feine oder grobe Gewalt entsteht, nicht? Und dann sollte, dann, dann, dann sollte, man sollte dann aber nicht sagen, okay, nun schmeißen wir das Ideal über Bord, sondern wir sagen, wir sind auf dieser Entwicklungsstufe, aber wir wollen zum spirituellen Leben. Und wenn wir ein bisschen, sagen wir mal, wenn wir hier uns verändern in dieser Sicht und in diesen Bedürfnissen, das taucht ja spätestens im Alter auf, nicht? Dann gehen wir diesem Ideal näher. Aber ich habe deine Meldung gesehen. Was schade ist, ist, was jetzt passiert, dass man sagt, okay, dieses Ideal existiert nicht mehr. Das ist eine sehr gute, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich denke da auch, also das ist wirklich ein guter Punkt. Ich denke, wir müssten, ich bin inzwischen so, dass wir zwei Arten von wir bräuchten so etwas wie ein allgemeines Anerkennung für jemanden als Devotee, sodass er auch ein gewisses Dazugehörigkeitsgefühl empfindet. Und das sollte sehr liberal gegeben werden, meines Erachtens. Zu einfach ernsthaften Menschen, aber dann diese vier regulierenden Prinzipien, das zeigt ja die Erfahrung, nicht? Also, das sollte mit einer anderen Art von Einweihung verbunden sein. Nun drängt es Parivadi Prabhu zu sprechen, nun wollen wir ihn hören.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Weil man ja auch dazu, man ist ja ein Devoti. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Heißt es? Oh ja. Hari Bhakti Vilas ist das. Ja, ja.
Ich bin normalerweise ja ähnlich.
Ja. 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 Wollen wir nicht Folgendes mal machen, dass wir diesen Punkt mal festhalten und mal gerade du in deinem Service, der ja mit Bagdad zu tun, mit vielen neuen Leuten zusammenkommt, Adi Sheikh, ich finde, du solltest diesen Punkt nicht aus den Augen verlieren, sondern man sollte da mal mit reife Weise, was ich mir wünsche, dass für solche Art von Diskussion vielleicht ein Forum gebildet wird, ein interessantes Forum, wo wohlüberlegt und brahminisch Dinge diskutiert würden. Das würde mich so begeistern in Deutschland, wo man denn daran geht, aber nicht auf Kommen, wo jeder dann am Ende enttäuscht ist über, also weil da nichts in der Dynamik nichts geschieht, sondern wirklich ein spirituelles, religiöses Forum, wo das diskutiert wird und sogar Vorschläge gemacht werden. Naja, ich kenne diese Situation sehr wohl. Du sitzt vor dem Einweihungsfeuer, da sind viele, da sind die Devotees, die wünschen sich nur, dann kriege ich jetzt meinen Namen und gehöre dazu. Und so weiter. Und du erlaubst dir den kurz einmal mit den Augen zuzumachen. Kennt ihr das? Und dann ganz anders in die Welt zu schauen. Nämlich in die Zukunft von deren Leben. Wie das wohl möglicherweise aussehen könnte. Dein Blick fällt dann auf all die älteren Devotees. Und was die wohl denken. Du siehst, wo die waren, als sie am Einweihungsfeuer saßen und wo sie jetzt sind mit ihren Überzeugungen, und du fragst dann diese Frage, vier regulierende Prinzipien. Vorher sage ich immer, du, wenn du dir nicht ganz sicher bist, lieber jetzt in Würde aufstehen davon weggehen, wir lieben dich trotzdem. Es wird vielleicht auch mal interessant sein, wenn einer aufsteht, nicht? Als die dann nicht zu brechen. Und ich weiß schon, ich erreiche die gar nicht mehr. Die sind zu nervös, hoffentlich kann ich sie alle erinnern, nicht, dass sie nicht da. Also, ich bin auf einer ganz anderen Wellenlänge als die in dem Augenblick. Und man liebt sie ja. Und sie leben ein, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie die Einweihung wünschen, noch, nicht? Und so weiter, nicht? Und da geht man dann natürlich auf diese, da geht man dann auch nur allzu gerne auf diese Ebene ein, nicht? Liebe oder Zuneigung macht blind, das weiß man ja. ist interessant. Wieso die Amat macht es so? Die haben einen sehr, sehr liberalen Standard für eine Ersteinweihung und betrachten denn die andere Einweihung, die Diksha, wo dann der Brahma Gayatri Mantra gegeben wird und so weiter. Das ist dann das Eigentliche. Da ist denn der Standard auch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, wie das steht. Ich bin da nicht. Hab da die Verbindung verloren. Also, und weiß nicht, wie das gehandhabt ist da. Aber ich weiß, dass da ein Unterschied gemacht wird. Gut. Jetzt haben wir 9:10. Es ist ganz bestimmt ein brennendes Thema. Es sind noch Fragen offen, die könnt ihr euch bitte melden, also merken. Wir gehen auf eine 1,5-monatige Tour hin und müssen die noch vorbereiten. Wir sind da ganz im Vorbereitungsfieber. Ich wünsche euch alles Gute. Was mir gestern auffiel, war das Sonntagsfest, was ja sehr interessant besucht war. Also es war wirklich eine schöne Stimmung da. Viel los, oder? Habt ihr es ausempfunden? Vielleicht lag es auch an der Frühlingssonne, die endlich mal rauskam. Aber es war, wir haben ja eine unglaublich große Congregation. Bhagavadama und seine Frau kommen vielleicht auch, die sehr nice Devotees sind. Und ja. Gut, dann noch eine kleine Sache, die werde ich zur Vorlesung. Irgendjemand von euch war bei mir, hat mich sehr gefreut über euren Besuch und hat seinen Stift liegen lassen. So, ich habe den hier, damit ihr weiter schreiben könnt. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Hari Hari Go.